klappen.
Guten Morgen, liebe Weltmeister.
Punkt, Punkt, Punkt. Der Herzen, oder das Herzen.
No? Okay, wir haben ein bisschen Probleme mit der Technik. Also, nochmal guten Morgen, liebe Weltmeister des Herzens, denn da sind wir ja seit gestern tatsächlich. Die Begeisterung ist noch groß. Wer ist denn gestern von euch Autokurse noch gefahren? Ehrlich zugeben, super. Ja, wir sind Weltmeister des Herzens. Das freut mich ein bisschen, weil vielleicht haben ein paar Leute von euch noch Erinnerungen an meine Benedikt der 16. Predigt, die vor ungefähr einem halben Jahr, habe ich am Anfang so einen Witz gemacht und gesagt, man, diese Zeile, wir sind Papst, Deutschland, wir sind Papst, hoffentlich sehen wir nach der WM mal eine ähnliche Schlagzeile, und ich glaube, wir können mit der Schlagzeile morgen früh in der Bild-Zeitung, die ja immer so ein kleiner Stimmungsindikator in Deutschland, ganz, ganz zufrieden sein. Da wird wahrscheinlich was von Weltmeister der Herzen drinstehen. Außerdem ist Deutschland ja noch in vielen anderen Punkten auch Weltmeister. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, zum Beispiel im Roboterfußball sind wir wirklich Weltmeister und auch im Pfeilsitzen. Das ist eine wichtige Disziplin, die man nicht unterschätzen sollte. Aber schön wäre es ja eigentlich, wenn wir wirklich Weltmeister der Herzen wären. Und damit wir bis 2010 fit sind, die Sportfreunde Stiller haben übrigens diesen schönen Song mal kurz umgedichtet, der endet jetzt mit 2010. Haben sie wahrscheinlich schon vorher aufgenommen, nehme ich mal an. Aber wir wollen bis 2010 ja vielleicht Weltmeister der Herzen werden. Dafür trägt so ein bisschen jetzt unsere Reihe bei. Ich bin ja heute Nummer 2 nach dem Christoph, der letzte Woche ein bisschen eine Einführung in das Thema gegeben hat. Die nächsten 3 Wochen mit heute nochmal das Thema HDL, hab dich lieb. Es geht um Liebe, um Gottes Liebe, die sich in verschiedenen Aspekten zeigt. Und wir haben 3 Aspekte, Gerechtigkeit, Gnade und Wahrheit, und da werden wir uns die nächsten 3 Wochen mit beschäftigen, und dann machen wir zum Schluss mal eine Klammer drunter. Also was euch heute erwartet, ist die Beschäftigung mit dem Aspekt Gerechtigkeit, und nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Wir sind heute ein Team, der Chris Schmidt und ich, ich habe den ersten Part heute, den theoretischen Teil, dann wird der Chris praktisch, und ab und zu möchte ich auch nochmal praktisch werden. Und auf jeden Fall sind wir heute ein Team, so ähnlich wie das Weltmeisterteam, wie Klinsmann und sein Assistent das durchgezogen haben, und die ganze Mannschaft, so ziehen wir das jetzt auch durch. Jo, also, heute Grundbegriff Gerechtigkeit. Wenn man dann so das hört, Gerechtigkeit, Sidaka ist der hebräische Ausdruck. Wenn ihr euch noch erinnert, Christoph hat das ja letzte Woche so ein bisschen dargestellt. 3 hebräische Ausdrücke, die immer wie in der Bibel für Gottes Liebe und für die Liebe allgemein als Aspekte auftauchen. Und alle einzeln sind nichts, aber alle zusammen, das ganze Spektrum zusammen, ergibt dann weißes Licht und ergibt dann die wirkliche Liebe Gottes. Und der eine Aspekt ist jetzt eben der hebräische Begriff Sedaka, übersetzt mit Gerechtigkeit. Da muss man ein bisschen was dazu sagen. Wir in Deutschland verstehen manchmal unter Gerechtigkeit ein bisschen was anderes als das, was die Bibel und was Gott darunter versteht. Wir verstehen nämlich unter Gerechtigkeit mehr so was Neutrales, Ausgleichendes, so was Richtermäßiges. Da sitzt jemand und teilt jedem das zu, was ihm gebührt, auch das Schlechte vielleicht. Das hat dann mehr was mit Fairness und einer objektiven Neutralität zu tun. Das ist hier nicht mit dem Begriff gemeint, sondern wenn in der Bibel von Sedaka die Rede ist, dann ist damit Gottes mitfühlende Liebe in Aktion gemeint. Also nicht Neutralität, sondern ganz im Gegenteil Partei ergreifen für einen Menschen, für einen Betroffenen, für einen Bedürftigen, der in einer Notsituation ist. Und so wie Gott das sieht, so meint es auch meint dieser Begriff, auch wenn wir tätig sein sollen, dann geht es darum, nicht, dass wir den Menschen gegenüber gerecht sein sollen im Fairness-Sinne, sondern gerecht in einem tätigen Sinne, wo eine mitfühlende Liebe dahinter steckt. Ja, da werden jetzt viele abnicken und sagen, das ist ja eigentlich ein ganz schönes Thema, und da sind wir dafür, und da muss man eigentlich gar nicht lange drüber reden, das passt dann schon so. Und unsere Ahnung ist auch tatsächlich, bevor wir in die Bibel reingucken, bevor wir Gott fragen, ist eigentlich irgendwie auch schon durchaus, dass Gerechtigkeit ein elementarer Begriff ist. Gibt es so einen schönen alten Spruch, der besagt, wer mit 18 kein Kommunist ist, hat kein Herz. Vielleicht jetzt kann man auch den Kommunisten kann man vielleicht auch durch einen Christen oder durch jemanden, der einfach gute Werke tut, austauschen. Der Spruch geht dann übrigens weiter, wer es mit 30 immer noch ist, hat keinen Verstand. Das mag für den Kommunismus gelten, vielleicht für uns ist es manchmal ein bisschen schade. Ich möchte euch einfach mal bitten, denkt mal so zurück, einige sind es ja noch, aber denkt mal so die etwas Älteren, die so über 25 sind, denkt mal zurück, wie ihr so mit 17, 18 gedacht habt. Bei mir ist das schon ein bisschen länger her. Und das ist so die Phase so des heiligen Zorns. Man ist im tiefsten Inneren ist man ein Kämpfer für die Weltgerechtigkeit, und man ist furchtbar erbost. Man guckt auch auf die Eltern, was die für einen Mist machen. Dann guckt man ein bisschen weiter, man schaut auf die Politik, man sieht das Elend, und man ist eigentlich richtig sauer darauf, wie das alles läuft und dass es nicht besser gemacht wird. Und man nimmt sich vor, dass man sein Leben anders gestaltet. Das wird aber dann oft mit durch die weiteren Dinge im Leben, die dann so kommen, ziemlich ertränkt. Wenn man dann mal so ein paar Jahre später zurückguckt, dann ist man nicht der Kämpfer für Gerechtigkeit geworden, den man sich vielleicht gewünscht hätte, mit 18, 19 zu sein, sondern dann kommt so Ausbildung, Beruf, das normale tägliche Leben und darin versumpft eine ganze Masse, was man sich früher mal so vorgenommen hat. Und so eine kleine Ahnung ist irgendwie noch drin, vielleicht ist das, was ich gerade so tue, nicht so der Weisheit letzter Schluss, wie man da eigentlich leben könnte. Und irgendwie haben wir natürlich auch alle Mitleid mit anderen Leuten. Ganz praktisches Thema war jetzt vor kurzem eben der Tsunami in Asien. Sehr, sehr viele Leute, ich denke auch mal viele von euch, werden wahrscheinlich gespendet haben, haben mit Schrecken angeschaut, was da passiert ist, wie viele Leute da ums Leben gekommen sind und welchen furchtbaren Schicksalen da die Leute ausgesetzt waren. Eine Welle des Mitgefühls, die durch die ganze Welt gegangen ist. Und vor ein paar Jahren in Deutschland eben das Elbe-Hochwasser und allgemein auch die anderen Hochwasserkatastrophen, die da hinterhergekommen sind, halt auch eine Welle des Mitgefühls, die hinterhergekommen ist. Und irgendwie, wenn wir so über die Straßen laufen und wir sehen mal jemanden, dem es nicht so gut geht, vielleicht jemand, der körperlich behindert ist oder jemand, der in offensichtlichem Elend lebt, dann geht es den wenigsten Leuten so, dass sie daran vorbeigehen und irgendwie denken, oh Mann, da müsste man irgendwie mal was tun und Mist. Und auch ein weiser Spruch, der ist von Erich Kästner, vielleicht hat er noch nur irgendwo mal abgelesen oder so, aber ich finde ihn trotzdem sehr gut, der besagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und dieser Spruch ist tatsächlich, wenn man mal so ein paar Sekunden darüber nachdenkt, sehr richtig und sehr weise, denn gute Gedanken, gute Meinungen sind halt nichts und bringen niemandem etwas, wenn sie eben nur im Kopf bleiben und wenn sie sich nicht in die Tat umsetzen. Das ist das, was wir alle wissen, wo wir eigentlich nicht drüber reden müssen, was wir uns vielleicht nur manchmal mal bewusst machen müssen. Und dann ist es natürlich auch so, wenn man die Bibel kennt und wenn man sich die Bibel unter dem Aspekt anguckt, wie Gottes Liebe ausschaut und wie Gottes Verhältnis auch zu den Menschen aussieht, dann muss man feststellen, Gott hat ein ganz besonderes Herz für die Bedürftigen. Das ist in der Überschrift hier genannt, Gott hat ein Herz für die Bedürftigen. Das ist der nächste Punkt. Und das ist eigentlich noch ein bisschen zu schlapp ausgedrückt. Ich wusste gar nicht so richtig, wie ich das formulieren soll. Gott hat nicht nur irgendwie so ein Herz für die Bedürftigen. Das ist das Hauptthema Gottes. Dass er die Verzweiflung der Menschen sieht, dass er die Armut sieht, dass er irgendwie sieht, dass die Menschen nicht alleine klarkommen. Und das ist ein prägender Gedanke, der sich durch die ganze Bibel durchzieht und man immer wieder sieht, wie sehr Gottes Herz daran hängt, allen Menschen nahe zu kommen. Denn irgendwie haben wir natürlich alle Probleme, aber ein ganz besonderes Augenmerk an zahlreichen Stellen in der Heiligen Schrift liegt darin, dass es auch gerade um Leute geht, die entrechtet sind, die bedürftig sind, die in äußerlich schweren Umständen leben. Und das ist keinesfalls selbstverständlich, dass wir es hier mit Gott zu tun haben, der diese mitfühlende Liebe ist, nicht nur in sich trägt, sondern Christoph hat es ja schon erklärt, der sogar diese mitfühlende Liebe in Personam ist. Das ist nicht selbstverständlich, man könnte sich das auch anders vorstellen. Es könnte auch einen Gott geben, der auf Erfolg getrimmt ist. So wie wir manchmal auf Erfolg getrimmt sind, dass wir uns eigentlich nur gerne mit Leuten umgeben, die uns was bringen, die unserem beruflichen Fortkommen nützen. Dass wir mit Leuten ausgehen, mit denen Spaß macht, wo man abends lacht und so wie bei Duck and Carrie, wenn dann plötzlich so eine auftaucht, so eine Spaßbremse, die mir den Abend versaut, dann bin ich manchmal nicht so begeistert davon und ich hätte vielleicht lieber jemanden wie diesen coolen Freund, der an dem Abend nicht gekommen ist und der dann, ne, den man mit dem Handy hinterher telefonieren muss. Geht man gerne mit so Leuten weg, die mir abends irgendwas von ihren Problemen als trockener Alkoholiker erzählen? Die meisten stellen sich unter einem gelungenen Abend was anderes vor. Also nicht selbstverständlich, dass Gott so ist. Und dass das sein Hauptaugenmerk ist. Das ist auch in anderen Religionen nicht selbstverständlich, wenn man sich so ein bisschen umschaut. Es gibt zwar in fast allen Religionen Aspekte, die besagen, ja, man sollte mal so den Leidenden und dem Nächsten irgendwie mal ein Almosen geben. Aber dass das zentrale Thema in der Religion ist, dass das Mitgefühl, Nächstenliebe so ein elementarer Punkt ist, das finden wir. Versteige mich mal in diese Argumentation und wenn jemand da was anderes dazu sagen möchte, gerne danach kommen und wir reden dann mal. Ich versteige mich in die Argumentation, so elementar gibt es das nur im Christentum. Und auch seitdem es das Christentum gibt, gibt es auch die organisierte Form von Caritas, in Form von Krankenhäusern, von direkter praktizierender Nächstenliebe, von Orden, die in die Welt gehen und den Ärmsten der Armen helfen. Das ist interessant, dass es immer hauptsächlich Christen machen, die sowas tun. Und die machen das aus dem Hintergrund heraus, weil Gott so ist und weil Gott selber derjenige ist, der, jetzt kommen wir zu dem nächsten Unterpunkt, der heruntergekommen ist. Gott selber ist heruntergekommen. Gott ist eben nicht oben geblieben in der schönen, heilen Welt, wo er mit den Schwierigkeiten dieser Erde nichts zu tun gehabt hat, sondern Gott ist in Gestalt seines Sohnes Jesus Christus selber auf diese Erde gekommen, mit all ihren Problemen, mit Tod, mit Verfolgung, mit Krankheiten, mit ekligen Krankheiten. Wir lesen ja viel darüber, als Jesus über die Erde wandelte, was es da für fiese Krankheiten gab, die heute etwas eingedämmt, aber noch nicht ganz verschwunden sind, wie die Lepra beispielsweise. Das ist kein Spaß, auch kein Spaß wie AIDS. Das sind so Krankheiten, mit denen wir uns nicht so ganz gerne von ganz nahe beschäftigen. Aber Gott ist heruntergekommen und hat seinen erhöhten Platz, seine Herrlichkeit verlassen, um uns entgegenzutreten. Eigentlich der schönste Beweis dafür, dass Gott dieses Herz hat und dass er das überhaupt getan hat. Das ganze Leben von Jesus ist dann auch eine einzige Beweisführung dafür, dass Gott eben die Armen und Bedürftigen und die Kranken im Blick hat. Denn Jesus hat Kranke geheilt, hat sich mit von Dämonen Besessenen beschäftigt und sie auch geheilt, hat sich an Randgruppen gewandt, die damals in der damaligen Zeit überhaupt nicht beliebt waren, weder im eigenen Volk noch, also wo einfach keine Achtung dahinter war. Er ist auch mehrere Male von theologisch hochstehenden Leuten ausgeschimpft worden, was er da eigentlich macht. Und man sieht an zahlreichen Stellen, die man rausnehmen kann, das Mitgefühl, was Jesus mit dem Volk gehabt hat. Es gibt so eine schöne Stelle, wo er sagt, er sieht die Leute und er sieht irgendwie, die sind wie Schafe ohne einen Hirten. Und das tut ihm total leid und das verletzt ihn richtig im Herzen, wie er das sieht, dass das so ist. Und neben der Praxis, die wir erleben können, ist auch das wichtigste Gebot, was wir in der Bibel finden, eben die Aufforderung, Nächstenliebe zu praktizieren. Und zwar steht das in Matthäus 22, 37 bis 40 und öffnet sich auf der Folie. Da steht drin, Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, das ist die Antwort auf die Frage, was denn das wichtigste, das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also Jesus sagt, das ist auf einer Stufe Gott lieben und den Nächsten, den anderen Menschen lieben, der mit mir zu tun hat. Das ist das Allerwichtigste. Alles andere, was man sonst noch so tun kann und wo noch gute Regeln, gute Lebenshinweise da sind, tritt dahinter vollkommen zurück. Und wenn man ein bisschen in Ruhe darüber nachdenkt, dann stellt man auch fest, dass es auch so ist, dass eigentlich fast alle Regeln oder alle guten Empfehlungen, die man nachlesen kann, sich auf diese beiden Aussagen reduzieren lassen. Denn was ist es anderes als praktizierte Nächstenliebe, wenn ich meine Eltern achte und ehre und wenn ich anderen Leuten keinen Schaden zufüge, indem ich sie nicht töte, sie nicht verletze und ihre Frauen nicht ausspanne oder mich nicht daran ergötze, dass ich ihren Besitz neide. Eigentlich alles lässt sich diesen beiden Sachen unterordnen und zeigt damit eindeutig, dass es Gottes Wille ist. Gottes Wille ist, dass wir uns vertragen. Und nicht nur das, wir sollen nicht nur eigentlich in so einer Situation drin sein, wie es Philosophen und wie es das Alte Testament so ein bisschen noch gesagt haben, so nach dem Motto, was du nicht willst, das Mann dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist so ein bisschen der zurückhaltendere Schritt, als zu sagen, liebe deinen anderen. Du sollst sogar den lieben, du sollst sogar deine Feinde lieben, du sollst sogar die Leute lieben, die mit dir nichts zu tun haben wollen und die dir nichts Gutes wollen. Also das wichtigste Gebot, das ist auch damit ein guter Beweis, was wirklich bei Gott angesagt ist. Und dann lesen wir noch eine sehr eindrückliche Bibelstelle. Die steht auch im Matthäus-Evangelium im 25. Kapitel, die Verse 34 bis 40. Möchte ich auch nochmal vorlesen. Da ist vom Weltgericht die Rede. Also wenn unsere Welt eines Tages mal untergeht und das Gericht kommt, dann wird es da wie folgt zugehen. Dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und sie ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das ist eine ganz wichtige Stelle.
Gott solidarisiert sich mit den Armen. Das ist, glaube ich, die Zeit, dass ich auf das Mikrofon nehme.
Gott solidarisiert sich mit den Armen. Und nicht nur das, sondern die guten Werke, die wir anderen tun, die gehen direkt in Richtung Gottes. Also damit kann man das überschreiben mit Dienst am Nächsten, ist Dienst an Gott. So sieht Gott es. Und da gibt es noch ein paar eindrückliche Worte in einem Jakobusbrief, einer der letzten Briefe des Neuen Testamentes. Da heißt es in Jakobus 2, Verse 14 bis 17: Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spreche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Vollkommen klare Stelle. Großes Missverständnis, was man hier reinlegen könnte. Die Werke sind nicht der Glaube. Die Werke machen auch den Glauben nicht elementar aus. Die sind nicht der Beginn des Glaubens. Aber wenn ich wirklich glaube, wenn ich checke, was Gott eigentlich wirklich möchte, dann wäre es doch ein Unding, wenn ich das nicht einfach auch praktiziere. Es wäre doch eine verlogene Lebensweise, dass nicht aus dieser Haltung heraus genau das geschieht, was Gott möchte. Dass ich mich nämlich den Leuten, die in Armut und Bedürfnis drin stecken, dass ich mich denen zuwende. Und da muss ich mich fragen lassen, wie tief ist Liebe denn dann wirklich bei mir gesagt? Ja, was hält uns denn dann eigentlich davon ab, solche mitfühlenden Helfer zu sein, wie Gott sie sich wünscht? Und wie wir uns ja eigentlich auch wünschen, mitfühlende Helfer zu sein. Oder früher mal gewünscht haben, als wir noch jung waren. Und da gibt es ein paar gute Gründe dafür. Der erste Grund ist die Angst um das eigene Wohlergehen. Man könnte es auch Egozentriertheit nennen. Man hat irgendwie die Angst, was zu verpassen, wenn man anderem zu viel abgibt. Man hat vielleicht dann zu wenig Geld oder man verliert zu viel Freizeit, um lustige Dinge zu tun. Man hat Angst, irgendwie das Elementare im Leben zu verlieren. Ein wichtiges Hindernis ist auch das Ansehen der Person. Diesen Begriff muss man auch ein bisschen erklären, was ist Ansehen der Person. Natürlich gucken wir alle Personen an, aber die Frage ist, wie wir sie angucken. Ob wir sie angucken nach ihren Äußerlichkeiten, wie sie gekleidet sind, was sie für einen Job haben, wie sie mir dienlich sein könnten. Oder ob ich die Person mit den Augen Gottes sehe und mir anschaue, das ist jemand, den hat Gott so gewollt, den hat Gott so gemacht, genauso wie er da steht vor mir. Und egal, in welcher Situation er momentan gerade drin steckt, das ist ein Mensch, der genauso wie ich vor Gott steht und der eines Tages mal genau in dieser Reihe beim Weltgericht da stehen wird und auf gleicher Ebene steht. Sicherlich ein großes Problem sind auch Berührungsängste. Auch im ganz praktischen Sinne, Berührungsängste. Dann ein gutes Beispiel, so ein guter Freund von mir ist Arzt und er war Mitte der 80er Jahre war er noch Medizinstudent. Wir haben in einer Wohnung in der Würzburger Innenstadt nebeneinander gewohnt und der hat mir dann eines Abends erzählt, oh Mann, ich bin jetzt gerade von der Uniklinik gekommen und hab da was gemacht, irgendwie noch für Studium und da lag jemand besoffen auf der Straße, hier bei uns in der Straße halt. Und naja, so ein altes Hippokrates, so jedem jederzeit helfen. Der war halt sturzbetrunken, es ist schon ein bisschen das Erbrochene rausgewirkt worden, der sah auch irgendwie nicht besonders nett aus, sondern hatte irgendwie komische Klamotten an, ein bisschen radikal in der Richtung und sah ziemlich Banane aus. Und er hatte jetzt eigentlich auch irgendwie, hat jetzt irgendwie 12 Stunden in der Uni verbracht und war total müde und hat noch nichts gegessen gehabt und hatte irgendwie auch keinen Bock. Und es war gerade die Zeit so Anfang der 80er bis Mitte der 80er Jahre ist AIDS aufgekommen. Der sah auch so aus, als wenn, naja, ne, hätte sein können. Und irgendwie war das dann für ihn richtig eine Geschichte, er ist dann erstmal reingegangen und muss ich das jetzt echt machen, ist er nochmal rausgegangen und hat sich dann dessen angenommen, hat dann einen Krankenwagen auch nachher gerufen und dann ist dem geholfen worden, dem Mann. Aber erstmal irgendwie so Berührungsängste, da liegt einer betrunken auf dem Boden, weiß der Geier, was der alles für Krankheiten hat und was der tut, wenn ich jetzt auf ihn zugehe. Und dann gibt es natürlich auch andere Berührungsängste, einfach Unerfahrenheit mit anderen Kulturen oder damit, wie andere Menschen sind. Und da habe ich auch selber ein Beispiel, ein gutes Beispiel dafür sind behinderte Menschen. Ich habe ein paar Jahre lang in Würzburg hier in der katholischen Hochschulgemeinde, war ich in so einer Arbeitsgruppe, die hieß Freizeitclub, die gibt es heute noch. Und da wird so Freizeit mit geistig behinderten Menschen aus der mainfränkischen Werkstatt organisiert, gemacht. So, man geht gemeinsam weg in die Stadt oder geht in die Disco zusammen und so weiter und verbringt einfach so ein Stück gemeinsame Freizeit. Und ich weiß noch, am Anfang, als ich da dazu eingeladen wurde, ich war da damals schon in der katholischen Hochschule, man sagt, hier Thorsten, kannst mal kommen und so, ist da ganz lustig und das, ja, und so, so toll, was ihr macht und so, aber ob ich das jetzt kann und so mit Behinderten und so. Und ich hatte irgendwie einfach, ich habe in meinem Leben noch nie einen behinderten Menschen eng gekannt, gegen eine ganz entfernte Großcousine, hatte Trisomie 21, aber mit der hatte ich nichts zu tun, die war ab und zu mal da. Und naja, ne, hat man nicht groß Berührungspunkte mit gehabt und ich wusste gar nicht, was sind das für Menschen? Wie gehen die mit mir um? Was wird da passieren? Ich hätte noch nie erfahren, wie es ist und wie toll das ist, da sage ich nachher nochmal zwei Takte dazu, wenn ich nicht dann doch hingegangen wäre. Ein weiterer guter Grund, nichts zu machen, ist, dass man denkt, ach, hilft doch sowieso nichts. Wenn ich jetzt hier irgendwie mal jemandem kurz helfe, ist ein Tropfen auf einen heißen Stein und jetzt da sich da reinzuhängen, bringt nichts. Und viele von euch werden vielleicht auch Angst vor Verantwortung haben, Angst, Verantwortung zu übernehmen und einfach selber dann als derjenige dazustehen, der etwas gemacht hat und vielleicht was falsch gemacht hat. Ein ganz gemeiner Grund ist natürlich noch, den darf ich auch nicht verschweigen, ist schlichtweg Faulheit. Keinen Bock haben, sich müde fühlen, irgendwie meinen, so muss jetzt nicht sein. Und an die Christen gesprochen gibt es noch einen Grund, sich eigentlich davon fernzuhalten, ist so ein bisschen manchmal die Überbetonung einer richtigen Einstellung. Dass man eigentlich denkt, jetzt muss ich erstmal richtig gedacht haben, bevor ich jemandem helfe, ich muss erstmal die richtige theologische Grundlage haben und dann gehe ich los. Ein Christenproblem. Gut. Gute Werke sind also schon mal nicht schlecht. Gott möchte sie, wir wollen sie irgendwie eigentlich auch halt. Ja, gute Werke, denn dann über alles ist das eigentlich so das Zentrum, sollte das Zentrum unseres christlichen Lebens sein. Und da gibt es zwei Problemfelder. Es gibt nämlich das Problemfeld Helfersyndrom. Ich kenne ein paar Leute, die haben das Helfersyndrom. Das sind Leute, die fühlen sich für alles in der Welt verantwortlich. Die betrifft es gleich furchtbar, wenn jemand in ihrer Umgebung oder auch jemand, den sie nur zufälligerweise treffen, in irgendwelchen Problemen drinsteckt. Die geben sich voll hin, sie müssen diesen Leuten helfen. Und die lassen sich eigentlich von einigen Leuten auch gerne mal so ihr Leben diktieren. Die sind dann natürlich, wenn sie eine Frau sind, sind sie natürlich auch mit irgendwelchen Drogenabhängigen oder sonstigen Leuten liiert. Und geben sich da voll rein in die ganze Geschichte. Das Problem des Helfersyndroms ist manchmal ein bisschen falsch verstanden. Weil viele Leute, die das Helfersyndrom haben, die sich auch in dieser Form ausnutzen lassen, die haben oft ein geringes Selbstwertgefühl. Die finden sich selber eigentlich gar nicht so klasse und meinen, sie müssten jetzt mal so ein bisschen Wirbel machen und sich für andere Leute einsetzen, dass auch ihr eigener Stellenwert ein bisschen steigt. Und die Folge davon ist, weil die haben ja keine Quelle, die können ja nirgendwo draus zapfen halt, sondern wenn ich nur mit diesem Druck da reingehe, dann ist die ganz natürliche Folge irgendwann Überforderung. Ich kann nicht mehr, mir steht's bis hierhin. Und ich fühle mich ausgebrannt, wie Flasche leer sozusagen und das große Problem ist, wenn das mein Hintergrund ist, dann merken das die anderen auch, denen da geholfen wird. Das sind dann die Opfer dieser Hilfe. Weil sie nämlich merken, es geht eigentlich gar nicht um mich, es geht darum, dass diese Person mich hier ummantelt mit Freundlichkeit und eigentlich möchte sie sich selber nur hochheben bei der ganzen Geschichte. Das spürt man sehr deutlich, ob es eine unabhängige Liebe ist oder ob man eigentlich diese Person vielleicht sogar so ein bisschen Abhängigkeit herstellen möchte. Lebenslange Dankbarkeit für meinen tollen Einsatz, den ich mir dann dabei raushole. Das eine Problem. Das zweite große Problem im Zusammenhang mit tätiger Nächstenliebe ist das Problem Werkgerechtigkeit. Das ist mehr wieder so ein Christenproblemchen, dass man irgendwie denkt, ich muss eigentlich mir Gottes Liebe irgendwie nochmal verdienen, indem ich gute Werke tue und die ansammle. Den ganzen Katalog mache, so wie die Pfadfinder, jeden Tag eine gute Tat. Das ist nicht unbedingt zu verurteilen. Das ist schön, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass wir anderen Leuten helfen können. Aber das Problem der Werkgerechtigkeit ist, wenn mein eigentlicher Impuls, anderen Leuten zu helfen, ist, ich sammle jetzt gute Taten an, dann geht das auch schief. Es hat genau die negativen Folgen, wie das mit dem Helfersyndrom. Ich brenne aus, ich fühle mich vollkommen überfordert, ich fühle mich gar nicht am richtigen Platz. Ich werde vielleicht sogar noch stolz, weil ich ja derjenige bin, der viel, viel tollere Sachen macht als anderen. Den Leuten bringt es letztendlich auch gar nichts, weil die eben auch merken, da agiert gar nicht wirklich jemand aus einer ehrlichen Liebe, die er selber getankt hat, heraus, sondern er agiert eigentlich nur, um Punkte zu sammeln. Ja, wie werden wir denn ein Weltmeister der Herzen? Also das ist das Trainingsprogramm. Frei nach Jürgen Klinsmann. Nummer 6 ist das. Und zwar, mit dem Herzen bei Gott und der Leidenschaft für den anderen werden wir Weltmeister der Herzen sein. Das ist unser Motto. Das müsst ihr jetzt nicht singen, vielleicht wahrscheinlich den Refrain schon kennen, aber wie funktioniert denn das überhaupt vom Praktischen her? Und der allererste Tipp ist, wir haben ja vorhin von der Liebe Gottes gehört, wie sie für jeden ist, wie sie ganz besonders stark ausgeprägt ist für Leute, die in Verfolgungen, die in Ängsten sind, ist einfach auf Gott schauen. Danach schauen, was möchte Gott mit einer Situation, mit einem Menschen machen? Wie ist das Verhältnis von Gott zu diesem Menschen? Und dann, wenn ich darauf geschaut habe, also wenn ich Gott gefragt habe, was er denn gerne möchte, was ich tue, dann kann ich, so sagt die Bibel das im Epheser, im 2. Kapitel 10, auf Gottes Weg wandeln. denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das ist ein extrem entspannender Vers für all die Leute, die denken, sie sind für alles in der Welt verantwortlich. Und also Helfersyndrom oder Werkgerechtigkeit und denken, ich muss jetzt alles tun, ich muss allen Bedürftigen in der Welt sofort helfen. Für die ist es gut, sich vor Augen zu halten. Der Weg, der ist von Gott bereits zuvor bereitet worden. Und es geht nicht darum, alles abzuhaken, es geht auch nicht darum, möglichst viel anzusammeln, sondern es geht darum, Gottes Weg zu finden, auf ihn zu wandeln. Und dazu gehört die Beziehung zu Gott und der Blick darauf, wie Gott die anderen Menschen sieht. Und eine wichtige Sache ist auch, die man sich auch einfach mal ganz kurz vor Augen halten muss, ist diejenige, dass Gott Menschen das Wichtigste sind. Nicht Systeme, nicht Religionen, nicht Hautfarbe, nicht ob Behinderung oder Nichtbehinderung, nicht Geschlecht, sondern Mensch, sondern Gott schaut auf den einzelnen Menschen, darauf, wie der Mensch, der da vor ihm steht, wie der ist und was der braucht. Muss man sich erstmal vor Augen halten. Es ist im Übrigen nicht schlecht, in einer Organisation zu sein, die auch systematisch für Gerechtigkeit sorgt, wie das vielleicht Greenpeace oder auf einer anderen Ebene halt mit Umwelt oder wie das Amnesty International oder andere große Organisationen machen. Das sind gute, tolle Organisationen, die ihren Stellenwert haben und die wir auch brauchen, um Gerechtigkeit aufzudecken. Und da sind auch viele Christen in diesen Organisationen mit tätig. Und das ist auch normal, dass das so ist, weil wir brauchen sowohl den individuellen wie auch den systematischen Gerechtigkeitsaspekt. Aber das ist nicht das Zentrale, sondern das Zentrale ist, dass Gott auf den Menschen guckt. Und dann nach dem Agape-Prinzip sich wünscht, dass wir vorgehen. Das hat der Christoph letzte Woche ja schon mal erläutert. Nicht zuerst das Gefühl und dann kommen aus dem tollen Gefühl für irgendwelche Leute kommen dann Taten, sondern wir schauen auf Gott, wir sehen Gottes Gedanken für die anderen Leute, wie sehr er die Leute liebt und handeln dann so, wie Gott das gerne möchte. Und dann kommt dabei raus, dass schlussendlich auch unsere Gefühle sich wandeln. So, jetzt möchte ich meinen eigenen Part abschließen mit vier Tipps, wie da sowas ganz praktisch gehen kann. Also wie wenn ihr heute rausgeht und euch diese Aufforderung stellen müsst, Nächstenliebe zu leben oder nicht zu leben, dann können euch vielleicht folgende vier Aspekte helfen. Der erste Aspekt ist in den Schuhen des anderen laufen. Alte Indianerweisheit, man sollte vielleicht erstmal so ein paar Wochen lang die Schuhe eines anderen tragen und dann verstehen, wie es ihm eigentlich geht. Gemeint ist damit, Gerechtigkeit aus Gottes Sicht ist, sich in den anderen mal hineinzuversetzen und dann einfach mal aus dieser Haltung heraus das zu tun, was im Moment gerade dran ist. Also wo es gerade brennt. Das kann eine ganz einfache Geschichte sein. Das kann eine alte Frau sein, die ich am Bahnhof sehe, die ihren Koffer nicht tragen kann und die im Moment das Problem hat, dass dieser Koffer gerade viel zu schwer ist für sie. Und dann kann ich einfach mal dahin gehen, ohne zu sagen, na guten Tag, ich bin Christ und so, ich brauche jetzt mein fünftes Werk dran. Das heißt, ich kann einfach hingehen und kann ihr diesen Koffer ein Stückchen tragen und mich dann wieder verabschieden und es niemandem erzählen. Weil ich verstanden habe, dass diese Frau dieses Problem gerade hat. Und ganz wichtig ist mir auch, wenn du helfen möchtest, wenn du einem anderen helfen möchtest, dann tu das nicht von einer Perspektive so ein bisschen von oben herab, du bist der arme so und so, jetzt setzt irgendwas ein, sondern mach das auf eine Augenhöhe. Denk daran, dass ihr genauso vor Gott steht, wie diese andere Person vor Gott steht. Und das rechtfertigt nicht einen Blick von oben, sondern es rechtfertigt einen Blick auf der gleichen Ebene. Dann noch ein etwas provokanter Satz, der nicht ganz so ernst gemeint ist. Gib nicht dein Geld, sondern dich. Das ist ein bisschen das Geheimnis dabei, dass es Geld geben heißt ja so ein bisschen auch, oder kann ja auch so ein bisschen heißen, hier, ich gebe mal 5 Euro für die Gerechtigkeit und dann mal gucken. Es geht nicht darum, dass wir uns mit dem Geld unseres Mitgefühls freikaufen, sondern es geht darum, dass wir unser Leben verlieren. Jesus sagt nämlich an einer Stelle, sich verlieren heißt eigentlich, dass man sein wirkliches Leben findet, den wirklichen Sinn des Lebens findet. Und der letzte Aspekt ist, wir gucken natürlich gerne mal weg, gerade in dieser Situation, die ich vorhin so erzählt habe, jemand nicht betrunken auf der Straße, jemand ist in einer Notsituation, ach komm, das ist nicht meine Aufgabe, ich bin hier eigentlich gar nicht dafür zuständig, ich habe auch keine Lust, ich habe noch nicht gegessen, ich muss nach Hause. Und wegsehen ist nicht neutral, wegsehen ist tolerieren des Zustandes. Und der Impuls, der von Gott kommt, ist derjenige, hinzusehen und hinzugehen. So, und jetzt erzählt uns der Chris noch mal ein bisschen, wie das so mit dem Hingehen und Hinsehen ist.
Ja, da hast du wieder ausgewechselt. Ich bin Sebastian Schweinsteiger. Ich habe gestern 3 Tore gemacht und 2,5 Tore gemacht, ja. Und das wäre ich heute unheimlich gern. Ja, ich hätte Ansehen, ich hätte Ruhm, ich hätte Geld, ich hätte ein tolles Auto, aber ich bin's nicht. Ich bin der Christian Schmidt und damit bin ich zufrieden. Und auf den Punkt komme ich nach meinem Film nochmal, weil da ein Schlüssel drin liegt, mit diesem ganzen Thema. So kommt erstmal ein Film und ich möchte zu diesem Film noch kurz sagen, es sind ein paar Kinder dabei, ich war in Afghanistan und in Pakistan und ich habe diese Kinder alle kennengelernt und ich kann euch versichern, dass diese Kinder niemals diese Zukunft haben, die ihr gehabt habt, die eure Kinder haben und eure Kinderkinder. Und die werden auch niemals eine Ausbildung machen, die werden, ich weiß nicht, die werden vielleicht irgendwo Cola-Büchsen verkaufen in irgendeinem Stand. Ich möchte nur, dass ihr das vorher schon wisst, dass ihr die mal anschaut und euch selber mal vielleicht ein bisschen entdeckt, was ihr dabei fühlt. Okay. Hallo? Ja. Also, es ist natürlich sehr schwer, seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst. Ich möchte mal eine ganz kurze kleine Geschichte erzählen aus Kabul. Und zwar, ich war in einem Laden, wir haben Material gekauft für den Strom und ich bin Raucher und dann wollte ich Feuer und hab keins und bin raus aus dem Laden und bin in den Hinterhof reingelaufen und da saßen ein paar Afghanen am Boden und ich habe halt so gedeutet, I need light here. Und dann stand jemand auf und sagte zu mir, er hat einen Tee in der Hand gehabt und macht try it. Ja, und ich habe verstanden, try it, versuch es. Ich habe den Tee richtig aus der Hand genommen, hab dann irgendwie gemerkt, der will gar nicht loslassen, ich habe ihn trotzdem genommen, habe mich auf seinen Platz gesetzt, in ein Dreck, weil ich irgendwo signalisieren wollte, ich bin mir nicht so fein dafür, das zu machen, ja. Und habe mich hingesetzt und habe den Tee getrunken, sein Sohn hat dann losgeschickt, dass er mir Bonbons holt, und dann haben sie noch einen Dolmetscher geholt, also das war Iraner, der hat mich noch eingeladen und was weiß ich. Und dann habe ich noch ein Tier getrunken und irgendwann ist mir klar geworden, der Mann spricht kein Ton Englisch, der kann kein Englisch. Und es hat auf keinen Fall Schweiz, auf keinen Fall. Es hat irgendwas da ist und ich weiß nicht, Ausländer oder ich weiß, keine Ahnung, aber nicht try it. Und trotzdem schickt er seinen Sohn los, um Bonbons zu holen und einen Dolmetscher. Ich möchte mal, überlegt euch vielleicht mal nach dem Gottesdienst, wie ihr reagieren würdet, wenn ein Afghane kommt, euch ein Kohl aus der Hand reißt, auf euren Platz geht, was ihr dann macht. Also ich schicke nicht mal einen Sohn los, den ich nicht habe. Ich schicke keinen los, um Bonbons zu holen, ja. Und was ich gemerkt habe in Afghanistan ist, dass viele Menschen dort einfach ein freies Herz haben. Die Begründung ist, sie haben nichts. Wenn du nichts hast, dann hält dich irgendwie auch nichts, ja. Du hast nichts zu verlieren. Und diese Menschen da drüben, ja, die leben einfach, die sind zufrieden. Die leben einfach mit dem, was sie haben und machen das Beste draus. Sie sind zufrieden mit dem, was sie haben. Und diese Zufriedenheit, das ist meiner Meinung nach der Schlüssel, zur Nächstenliebe. Weil wie kann ich anderen Liebe zeigen, wenn ich mich selber nicht liebe? Wenn ich unzufrieden bin mit jeder Kleinigkeit. Guck mal, diese Kinder, die haben überhaupt nichts. Die wären zufrieden mit jeder Kleinigkeit. Die wären gern ihr. Die würden gern euer Leben führen. Aber sie können es nicht. Die müssen mit ihrem Leben zurechtkommen. Und damit müssen sie zufrieden sein. Und wenn sie das nicht schaffen, dann haben sie noch ein schlechteres Leben. Und das ist so ein Punkt, sag ich mal, wo wir Christen arbeiten müssen dran. An unserer Zufriedenheit. Es gibt eigentlich nur einen Weg, wie ich an meiner Zufriedenheit arbeiten kann. Und ich bin ein sehr unzufriedener Mensch, das kann ich euch sagen. Aber ich arbeite dran und das ist das Entscheidende. Ich muss anfangen, mit Gott mich zu entdecken. Ja, und es geht nur mit Gott. Gott, ich kann Gefühle zeigen. Ich kann einem Glauben nachgehen. Ich kann Liebe entdecken. Ich kann entdecken, dass andere viel weniger haben wie ich. Und das zeige ich mir gleich für die Männer, ja. Es gehört viel Mut dazu, auch für, ich sag mal, mehr für einen Mann, Gefühle zu zeigen. Das ist sehr schwer. Aber letztendlich macht das für mich einen Mann aus, der Gefühle zeigen kann. Gott folgen kann, seinem Glauben folgen kann. Ja? Und jetzt bin ich gerade rausgekommen. Es gibt einen schönen Spruch, ja, den habe ich oft auch in meine Rückmails geschrieben. Und der Spruch ist für mich ein Brett. Und der heißt, Mut macht aus uns das, was wir sein sollten. Und ich finde, dass da einfach die Wahrheit drin liegt. Wenn ich mich verstecke von meinen Gefühlen, und Gefühle sind schwieriger wie Taten, wenn ich mich davor verstecke, mein Leben lang, dann habe ich nicht gelebt. Ich habe mich nie entdeckt. Ich habe andere nie entdeckt. Und ich kann anderen nichts abgeben, wenn ich mich nicht entdecke. Der Christoph hat letzte Woche diese super Predigt gehabt und hat es mit diesen Spiegeln gesagt, ja, dass wir die Liebe Gottes reflektieren. Es gibt aber leider auch Menschen, der Bruder hat einen Stein reingeworfen in diesen Spiegel. Und da kommt nichts. Oder es kommt zerstreut. Es kommt einfach nicht richtig an. Und da liegt auch unsere Aufgabe, diese Menschen zu heilen. Den Menschen zu helfen, diesen Spiegel zu reparieren oder zu erneuern. Und es sind so viele Aufgaben, die wir sehen müssen und erkennen müssen, an denen wir arbeiten können, aber mit Gott. Und ich kann, wenn ich mein Leben vor 2 Jahren anschaue, kann ich euch nur sagen, ich hab daran gearbeitet. Ich erkenne es zwar nichts mehr, weil es schon für mich normal ist, aber wenn ich mich vorher sehe, da gab es halt nur mal mein Auto, Alkohol und was weiß ich alles, ja. Jetzt gibt es Afghanistan, Pakistan, da kann ich helfen. Da kann ich mich entdecken, da kann ich andere entdecken, da kann ich das Leben entdecken. Und so verändert man sich mit Gott. Gott macht diese Möglichkeiten auf, dich zu entdecken, dich zu verändern. Anders geht's nicht. Es gibt keinen Boss auf seiner Arbeit, der das sagt, pass mal auf, ich spendiere eine Reise nach Afghanistan, da kannst du dich entdecken. Das geht nicht. Das gibt's auch nicht. Und ich möchte euch auch wirklich sagen, vielleicht jetzt nicht nur mal diesen kurzen Tag darüber nachzudenken, was ich jetzt gesagt habe, oder was der Thorsten so gut gesagt hat, ja, sondern es wirklich mal zu Herzen zu nehmen und wirklich mal dran zu denken. Und vielleicht auch mal diese armen Kinder oder diese armen Menschen zu denken, die nicht so viel haben wie wir, und die wirklich mal ins Gebet einzuschließen. Gott mal zeigen, dass ihr Herz habt für die, dass es euch nicht egal ist, wie es euren Brüdern und Schwestern geht, die vielleicht auf dem falschen Weg sind mit Gott. Das mag sein. Aber die sind uns halt egal. Und genau das will unser Gott von uns wissen. Wir müssen sagen, die sind uns nicht egal. Wir haben Herz. Ja. Und okay, ich bin eigentlich am Ende. Ich wünsche euch einfach, dass ihr das wirklich zu Herzen nehmt. Daran arbeitet, aber auf keinen Fall ohne Gott. Es geht nur mit Gott. Es geht nur mit Jesus. Wir haben so viele Mitarbeiter draußen. Ihr kennt mich, ihr kennt den Thorsten, ihr kennt den Pastor, alle. Ihr könnt zu uns kommen, wir reden mit euch, wir gliedern euch ein, wir sind für euch da. Wir wollen, dass es euch besser geht, dass ihr Gott entdeckt, dass ihr eure Liebe zum Mitmenschen entdeckt, wie wir auch. Und dazu lade ich euch recht herzlich ein. Und jetzt kommt Anders. Danke.
Du warst weniger Speicher oder was in der Udonkor und Neuville so in der Mischung irgendwie halt. Also unser Joker, der nochmal richtig die aktuellen Erfahrungen da reinbringen kann. Und jetzt beim Chris einfach gemerkt, wie es ihn gepackt hat, dass er hier nicht nur irgend so ein Zeug erzählt, was er in der Bibel gelesen hat oder so, sondern dass er in Afghanistan war und dort ein bisschen was über sich entdeckt hat und auch über die Leute dort entdeckt hat und dass ihm das jetzt ein Herzensanliegen ist. Man war nicht mal in Afghanistan und man war nicht mal irgendwo anders. Ich war mal in der Türkei und habe mal so nicht ganz so schlimme Bilder, aber so ähnliche Sachen gesehen und man geht da nicht weg und sagt, oh, war eine schöne Zeit, irgendwie super Selbsterfahrung, sondern es verändert mich innerlich und das wird sein Leben lang wird er daran denken und wird die wird diese Gesichter von diesen Kindern im Kopf behalten. Und das ist unsere Belohnung, die wir kriegen, wenn wir Gottes Weg gehen. Unsere Belohnung ist, es gibt nämlich eine Belohnung, das ist mein letzter Aspekt hier. Es gibt erstmal die ganz einfache Belohnung, dass unsere Welt besser wird. Die wird nicht von alleine besser. Die wird nur besser, wenn ihr alle rausgeht und das tut, was von euch gefordert ist. Und nicht irgendwas, sondern das, was von euch gefordert ist. Und das ist eben das Schöne in der ganzen Angelegenheit, für jeden von euch gibt es einen Weg. Der ist ganz anders als der von den anderen Leuten. Der ist manchmal ganz unspektakulär. Ihr müsst nicht nach Afghanistan oder woanders hinfahren, wo schlimme Sachen sind. Vielleicht doch, wenn es euer Herzensanliegen ist. Aber vielleicht ist es nur ein ganz kleiner Part. Ich mache jetzt mal ein lustiges Beispiel, dass ihr heute Nachmittag mal eure Oma im Krankenhaus besucht. Wenn sie alleine da liegt. Oder in einem Altenheim ist, die ihr vielleicht schon ein paar Monate nicht mehr gesehen habt. Oder dass ihr vielleicht mal einen Freund besucht, dem es gerade nicht so gut geht und von dem ihr euch mal ein paar Wochen ferngehalten habt, weil er euch runtergezogen hat. Was ganz Kleines, es muss nichts Großes sein. Es muss das sein, was bei euch auf dem Weg liegt und was Gott euch selber in den Weg liegt. Und dann wird die Welt an dem Teil ein bisschen besser. Und je mehr wir das Leben, stellt euch mal vor, das würden alle tun und alle Leute würden auch euch begegnen, wenn ihr ein Problem habt und ihr würdet diese Hilfe finden. Denn das wünsche ich euch jedem von euch, dass ihr das genauso erleben könnt, dass ihr in einer Hilfssituation jemanden findet, der euch hilft. Gott ist bei euch. Aber vielleicht gibt es manchmal Leute, die in dem Moment nicht Gottes Willen tun. Gott kann dann immer noch eingreifen, aber vielleicht ein bisschen später, als wenn wir alle sofort das checken, was Gott von uns will. Und das führt dann zu einem letzten Punkt, dass nicht nur die Welt insgesamt besser wird, sondern es ist nicht der Grund, warum wir es tun, aber es ist trotzdem so, es kommt dabei raus. Wir werden uns selber besser fühlen. Und das ist nicht das, wonach wir streben sollten. Wir sollten nicht danach streben, dass es uns gut geht, denn dann fahren wir in die falsche Richtung, sondern wir sollten danach gucken, dass wir ein erfülltes Leben haben, dass wir das richtige Leben haben. Das ist nämlich, was Gott uns auf den Weg gelegt hat und was wir von Herzen nachleben sollen. Und dann werden wir einen ganz tiefen inneren Frieden erleben und eine Freude erleben, die wir irgendwo anders herkriegen. Letzter Satz zu dem Thema, behinderte Menschen. Das habe ich nämlich selber erlebt. Aus meinen Ängsten ist nachher geworden, dass ich selber beschämt war und selber beschenkt worden bin. Das ist nämlich nicht so gewesen, dass ich da in dieser Gruppe war und dann immer nur der tolle Thorsten war, der den Leuten lustige, spaßige Unterhaltungssachen da bringen konnte, sondern ich bin eigentlich derjenige, der beschenkt rausgegangen ist, weil ganz viele Leute so eine ganz unmittelbare, tolle Form der Liebe haben. Die kommen an, nehmen einen Arm, knutschen einen ab und dann denkt man erstmal hoch irgendwie so und vielleicht erstmal unangenehm und peinlich berührt, aber es ist so eine ganz straighte Liebe, wie sie ganz viele andere Leute nicht ausdrücken. Und man geht da raus und man hat nicht das Gefühl, ich habe einem geholfen, sondern ich habe mir selber die Hilfe zuteilen wollen. Also habt Mut, es zu tun und lasst das nicht so an euch abprallen, sondern geht raus und versucht es heute Nachmittag. Und jetzt hören wir die Band nochmal.